Eine neue Folge Inside Bau. Wir sprechen ja wie immer über die drei bekannten Themen: Inspiration holen, Kosten sparen und das Wichtigste, Fehler vermeiden. Und bei der Tanja ist es ein ganz spezielles Projekt.
Richtig cooles Projekt, spezielles Haus, spezielle Architektur. Mega viele gute Informationen, die Tanja jedem Bauherr oder angehenden Bauherr mitgeben kann. Also ich habe auch wieder viel gelernt, wo einfach auch der Bauherr selber viele Möglichkeiten hat, den richtigen Einfluss zu nehmen auf sein Projekt.
Wir wollen gar nicht so tief in die Tipps auch eingehen, weil das sind besondere Themen dabei. Aber schaut gerne mal auf Instagram bei der Tanja vorbei. Und zwar nennt die sich auf Instagram Würfelform mit UE. Und sie hat jetzt schon 39.600 Follower. Hört euch die Folge an. Ganz viel Spaß mit Tanja. Was ist denn so besonders an deinem Haus?
Ja, je nachdem, von welcher Seite man auf das Haus schaut, gibt es immer was Neues zu entdecken. Ja, wenn ich jetzt mal zum Beispiel die Nordfassade nehme, da sieht man eigentlich nur Holz, da sieht man keine Fenster, sind aber in der Tat Fenster drin, ja, die sieht man nur von außen nicht. Wenn ich von der Ostfassade drauf schaue, dann sieht man nur Glas, ja, und wenn ich von der Südfassade drauf schaue, dann sieht man nur Balkon. Das heißt, das Haus bietet, je nachdem, von welcher Perspektive man drauf schaut, ja, immer was Neues zu entdecken.
Wie geht es, dass man... Man sieht die Fenster nicht? Also Fenster sind vorhanden, aber man sieht die nicht. Wie geht das?
Ja, man muss dazu wissen, ich habe im OG eine Holzverschalung als Fassade gewählt. Und da war ganz lang die Überlegung, soll ich an der Stelle, wo die Fenster sind, da das aussparen, beispielsweise jede zweite Latte weglassen oder vielleicht auch ganz freischneiden. Und ich habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich einfach durchlatte. Also sprich, wenn man da weiter weg steht, dann denkt man, es ist einfach nur Fassade, ja. Mhm. Und erst so beispielsweise bei Nacht, bei Dämmerung, wenn ein Licht von innen nach außen dann strahlt, dann kann man eigentlich auch von außen betrachtet wahrnehmen, dass sich dahinter wohl Fenster verbergen. Selber, wenn ich jetzt im Inneren stehe, kann ich natürlich rausschauen, das schon, aber von außen kann man quasi nicht reinschauen.
Ja, okay, ich kann es mir vorstellen. Coole Idee. Jetzt bist du ja bei uns zu Gast und in der Podcast-Folge Inside Bau. Also da sprechen wir auch immer über die drei Themen: Fehler vermeiden, Kosten sparen, Inspiration holen. Ich bin mir sicher, wir werden ganz viel Inspiration bekommen, weil die Hörer haben auch die Möglichkeit, dir auf Instagram zu folgen. Also da hast du ja auch schon 39.600 Follower. Als ich damals mit dir Kontakt aufgenommen habe, Tanja, warst du bei 10.000 Follower. Und es ist noch gar nicht so lange her. Also Respekt dafür. Schön, dass du bei uns zu Gast bist, aber erzähl mal so ein bisschen, wer bist denn du? Wer ist denn die Tanja?
Also genau, mein Name ist Tanja. Ich bin 34 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man das sieht.
Absolut jung.
Und genau, ich baue ein Haus. Und das mache ich jetzt nicht hauptberuflich. Allerdings ist das Bauen schon so eine Leidenschaft von mir. Ich komme aus einer Familie mit einem handwerklichen Background und wir waren schon immer so ein bisschen am Wursteln, wie man das so bei uns sagt. Und jetzt ist es eben an der Zeit gewesen, dass ich was Neues oder was Eigenes kreieren darf.
Du hast gerade gesagt, du kommst aus einer Familie mit einem handwerklichen Background. Was ist denn da so der Background oder wie hilft dir das vielleicht aktuell gerade weiter beim Bau?
Also ich bin in der Schreinerei groß geworden. Mein Vater, der hat eine Schreinerei oder hatte eine Schreinerei. Und da habe ich im Prinzip so meine Kindheit und Jugend drin verbracht und durfte auch schon recht früh mit meinem Vater auf den Bau gehen. Ja, also er hat auch quasi Inneneinbauten gemacht, ob das jetzt Boden verlegen war, Türen setzen oder auch Küche einbauen. Und da war ich als kleines Mädchen quasi schon mit dabei. Am Anfang konnte ich ihm vielleicht dann nur Türklinken dann mal reichen, aber dann, als ich dann größer war, da konnte ich auch mal Türen ausschäumen. Also so mit der Zeit konnte ich dann immer mehr dann auch selbst dann auch lernen. Und das hilft mir natürlich jetzt extrem dann, wo es an den eigenen Bau da geht.
Bei Schreiner, Holz und so weiter fällt mir immer ein, ich liebe den Geruch. Kennst du das? Es gibt so Menschen, die lieben zum Beispiel, warum auch immer, den Geruch von Benzin oder so oder von Gras. Also das Gras zum Rasenmähen. Müssen wir jetzt ja schon betonen. Und ich liebe den Holzgeruch. Ich finde es so genial. Magst du das
total
auch?
Wenn wir damit total. Ja? Und das ist auch, also oft, es gibt auch so immer so die Fragen, na, baust du massiv oder baust du mit Holz? Und für mich war das ehrlich gesagt gar nie eine Frage, dass ich massiv baue, weil ich eben aus dem Holzmetier so komme und eben gerade das, was du auch gesagt hast, den Geruch vom Holz. Ich finde, das ist so was Heimeliges, so eine heimelige Atmosphäre, die Holz einfach mit sich bringt. Und die wollte ich eben selbst auch haben. Ich habe meine spätere Jugend auch in einem Holzhaus verbracht. Also meine frühere Jugend in einem Massivhaus, die spätere Jugend dann in einem Holzhaus. Und so war das für mich dann auch klar, dass ich das auch bei mir zu Hause haben möchte. Ja, also ein kleines bisschen den Geruch von der Schreinerei quasi mit nach Hause dann auch nehmen. Ja.
Das heißt, du hast jetzt du baust jetzt ein Holzhaus.
Genau, ja. Also ganz klassisch in dem Sinne Holzständer. Es gibt ja auch das Massivholzhaus, wo man mit Brettschichtholz hantiert, was ja richtig massig auch ist. Bei mir sind es jetzt die klassischen Holzständer, für die ich mich entschieden habe.
Also so Holzständerbauweise, glaube ich, kennen wir teilweise oder meistens ja dann von Fertighäusern. Aber ist jetzt kein normales Fertighaus oder ist es ein also ist ja eigentlich schon ein Architektenhaus, was
ja,
du hast,
genau,
oder?
Das ist ein Architektenhaus, ja. Und ich habe das deswegen gewählt, weil man im Holzständerbau relativ viel selbst machen kann. Also wenn man die Möglichkeit, die Kapazität dazu hat, kann man relativ viel selbst machen. Beim Massivholzhaus, da muss eigentlich die Wand quasi so gefertigt werden. Ja, die kann man dann, da hätte ich jetzt nicht die Möglichkeiten gehabt, die Wand auch selbst zu fertigen. Deswegen habe ich mich da ganz klassisch eigentlich entschieden, weil ich das eben auch schon so kannte. Und sozusagen dann auch wusste, ja, was mich da erwartet und auf was ich da auch hoffen kann.
Gibt es Sinn, dass man das dann so entschieden hat. Jetzt muss ich nochmal kurz zurück. Du hast vorhin schon erzählt, dass du deine, du hast so eine die Fassade mit so, ja, wie sagt man dazu, Lattungen.
Genau.
Und da sind die Fenster verdeckt. Das würde mich jetzt aber echt mal interessieren. Du hast gesagt, man sieht ja von außen dann nicht, dass da ein Fenster dahinter ist. Aber wie ist das von innen?
Ja.
Also hat man trotzdem so völlig den Lichteinfluss oder macht es das irgendwie schon ein bisschen dunkler?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich freue mich auch, dass du die stellst, weil ich hätte das jetzt sicher nicht, ich habe das auch nicht bei allen Fenstern. Ich habe das jetzt beispielsweise nur an der Nordfassade. Und man muss dazu wissen, in der Nordfassade sind bei mir, da ist die Speis versteckt, also so eine Art Backup-Kitchen-Speis. Ich habe da ein Gästebad und so einen kleinen Flurbereich. Und ich hatte für alle diese drei Räume hatte ich verschiedene Ansprüche. Beispielsweise für die Speis wollte ich, dass relativ wenig Licht reinkommt, dass es eher dunkel ist. Und so ganz klassisch, wie man zum Beispiel Kartoffeln lagert. Ja, also einfach so ein bisschen, dass es auch nicht zu warm wird. Das war das, was ich für die Speis wollte. Fürs Gästebad wollte ich allerdings Privatsphäre haben. Also ich wollte nicht, dass der Nachbar mir ins Gästebad schauen kann. Das heißt, da habe ich dann die Lattung gewählt, um Blickschutz zu haben. Und für den Flurbereich, da habe ich ein recht großes Fenster. Da ist es so, dass ich jetzt quasi vom Gästezimmer oder auch von meinem Arbeitszimmer in dieses Gästebad kann, ja, und könnte jetzt, was ich natürlich nie tun würde, ja, da jetzt auch nackig rübergehen. Und man würde von außen halt quasi auch nicht sehen, na, wie man gerade jetzt einfach in Pyjama oder so dann eben aufs Gästebad geht. Und das sind eben alles für mich so drei Räumlichkeiten, wo ich sage, da kann ich halt auch auf viel Licht verzichten. Ja, das ist auch, die Frage wird mir auch ganz oft gestellt, ja, Tanja, wie ist das denn mit dem Brandschutz? Ist es überhaupt zulässig, dass du diese Fenster quasi vergitterst? Und ja, ist es, weil diese Räume, die ich gerade aufgezählt habe, keine Haupträume, sondern sogenannte Nebenräume sind. Und Nebenräume, die sind da quasi von Glasfläche. Man sagt, jetzt komme ich ein ganz bisschen ins Detail, ne? Aber man sagt, ein Achtel der Fläche eines Raumes sollte eigentlich Glas sein. Deswegen darf man beispielsweise auch kein innenliegendes Wohnzimmer haben. Also ja, deswegen, da sollte immer ein Fenster auch sein, hat auch was mit Fluchtmöglichkeit zu tun. Aber um eben zurückzukommen, diese genannten Räume sind Nebenräume, die sind da davon dann außen vorgenommen. Aber nichtsdestotrotz hätte ich ja sogar Fenster drin, die sind halt nur quasi vergittert. So wie man das vielleicht auch früher von den 70ern, 80ern gekannt hat, wo man auch im Erdgeschoss vielleicht wegen Einbruchschutz oder so, ne, so Gitterstäbe hingemacht hat.
Das ist interessant, hat man wieder was gelernt. Wusste ich so auch
nicht.
Ich wusste
es nicht mit den Haupträumen tatsächlich.
Nee.
Das ist echt.
Ich dachte tatsächlich, so Privatgebäude sind da irgendwie völlig frei davon. So,
ja,
was da so.
Ja,
aber
also da kommt im Prinzip ja auch niemand und sagt es einem. Ne? Das ist auch tatsächlich ein Gesetz von 1960. Das wurde auch nie wieder überrollt. Also es ist so ein bisschen die Frage, wie sehr man das dann auch, ja, dann auch wirklich dann selbst dann irgendwie betrachtet. Ja, aber ich glaube, eigentlich strebt ja jeder danach, dass beispielsweise im Esszimmer oder in der Küche dann auch Licht ist. Und deswegen glaube ich, dass sich diese Fragestellung eigentlich auch gar nicht so stellen dann würde. Ja. Aber für die Speis und fürs Gästebad ist das für mich jetzt eine gute Lösung.
definitiv. So bist du da selber drauf gekommen oder der Architekt?
Ich bin da selber drauf gekommen. Ja, also meine Architektin hätte da gerne was anderes sogar gehabt. Und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte es konsequent durchziehen. Gerade in der Nordfassade, ich finde es eben spannend, auch so ein bisschen damit zu spielen, gerade auch mit den Lichteffekten, die man dann so von der Straße aus dann sieht. Ich habe das jetzt eben auch schon für mich mal ausprobiert, weil ich auch sehen wollte, wie viel sieht man dann trotzdem auch. Also gerade auch sieht man Umrisse, kann man Personen wahrnehmen. Das hat mich dann schon auch selbst interessiert. Aber man muss auch dazu sagen, es erfordert wahrscheinlich auch ein bisschen Mut, das so zu machen. Ja, also es kann ja auch der Eindruck entstehen, dass man dann sich wie im Gefängnis dahinter fühlt. Und ich denke, das muss man immer so ein bisschen ausprobieren. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, nimmt man vielleicht jede zweite Latte weg oder schneidet man es dann doch komplett frei. Also die Möglichkeit hätte ich ja weiterhin.
Das ist richtig, ja. Andersrum wäre es dann schwieriger.
Genau.
Jetzt war das eine Entscheidung, die du mit niemand absprechen musstest, weil du hast ja angefangen zu bauen mit deinem Freund, beziehungsweise jetzt Ex-Freund, und jetzt baust du aktuell alleine weiter, ihr habt euch getrennt. Gab es da jetzt irgendwie Herausforderungen oder sagst du, geht auch alleine gut?
Ja, spannende Frage. Also es war so, dass wir während der Planungsphase noch zusammen waren, also so Anfang der Planungsphase, Anfang, Mitte Planungsphase, und dann kam es eben zu dieser Trennung. Und ja, es stellt einen schon erstmal vor Herausforderungen, auch einfach vor Fragestellungen, die man dann hat. Na, ist man dem gewachsen? Kriegt man das alleine hin? Auch so ein bisschen dieses, man hat ja erstmal niemanden, mit dem man abends auf dem Sofa sitzt und dann nochmal Revue passieren lassen kann. Wie war es jetzt auf dem Bau oder welche Entscheidung muss als nächstes getroffen werden? Also vor dem hatte ich schon Respekt, aber tatsächlich bietet es ja auch sehr viele Chancen. Also ich will da natürlich niemanden animieren, sich von seinem Partner oder seiner Partnerin zu trennen, das gar nicht. Was ich sagen möchte ist, es bietet dahingehend Chancen, dass man eben halt auch das dann zu 100% für den Vorstellungen entsprechend dann halt umsetzen kann und sich da dann halt mit niemandem abstimmen muss. Aber natürlich trägt man halt auch die Entscheidung zu 100%, sowohl die Entscheidung selbst als auch das Finanzielle. Ne? Also das ist schon wirklich, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, an der man wachsen kann.
Neben dem Finanziellen, also tatsächlich dann auf der Baustelle selber, sagst du ja, also es war dann schon auch eine Herausforderung, teilweise alleine dazustehen. Sich mit niemandem auszutauschen oder sagst du, nee, ich habe genug Leute um mich rum,
also, wo ich mich austauschen kann? Also ja, ich habe von vornherein hatte ich die Unterstützung von meinem Vater, also das war auch schon vor der Trennung, war klar, dass mein Vater da mithelfen wird und die Unterstützung hatte ich nach wie vor. Mir war klar, dass es vielleicht ein bisschen länger geht, dass ich eben nicht ganz so schnell fertig werde wie vielleicht manch andere. Aber ich habe das eigentlich sogar zu schätzen gelernt. Also wenn ich da gerade ein bisschen erzählen darf, ich habe eher für mich gelernt, dass ich das als was total Schönes empfinde, viel Zeit auf dem Bau verbringen zu dürfen und sehen zu dürfen, wie dieses Haus ähnlich wie so ein Kind heranwächst. Also ich habe gar nicht den Anspruch, dass dieses Haus sehr schnell fertig wird, sondern ich möchte lieber dabei lernen und auch sehen, wie das Haus sich entwickelt und ja, lieber mein Haus eigentlich auch verstehen können.
Ja, das habe ich bei dir auch in Insta gesehen, dass du gar nicht den Anspruch hast, dass das schnell fertig werden muss, so wie bei den meisten Bauherren. Und als ich das bei dir gesehen habe, habe ich aber auch zum ersten Mal darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, eigentlich hast du recht, das macht man einmal im Leben, dann kann man sich dafür eigentlich auch Zeit lassen und die Entscheidung ein bisschen besser überdenken.
Ja, genau. Also du sagst es, es ist was, das macht man einmal im Leben und das ist ja quasi das größte finanzielle und auch materiell größte Projekt, das man macht. Klar, es gibt Leute, die können vielleicht sogar ein zweites Mal bauen, aber in der Regel baut man nur einmal, wenn man es überhaupt kann, weil es heutzutage einfach ein Privileg ist. Und da finde ich es dann immer so ein bisschen schade, wenn das so schnell eigentlich gehen soll. Und ja, wenn man jetzt mal überlegt, man wird irgendwie 80 Jahre alt und so ein Hausbau dauert 1 oder 2 Jahre, was sind schon 2 Jahre von 80 Jahren? Also das ist nur für diese Größe, die man oder auch für das, was man da dann hinstellt. Und deswegen denke ich da, das darf seine Zeit brauchen. Und wie heißt so schön, Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Und so sehe ich das auch für meine Baustelle. Wir sagen deswegen auch immer, ja, es ist eigentlich eine recht entspannte Baustelle und uns ist es dann wichtiger, also mir, dass die Leute, die dann da sind, ob das mein Vater ist oder der Bauleiter, dass die einfach Freude dran haben und dass eigentlich jeder sogar so seine DNA mit reinbringt und seine Ideen mit reinbringt. Und das merkt man auch und das macht das Haus ein bisschen zu was Besonderem. Die Handwerker, die kommen, die sind nicht, das ist nicht einfach eine Dienstleistung, die sie erbringen, sondern ich habe den Anspruch, dass sie ihre eigene Kreativität reinbringen, weil das ist eigentlich das, wofür ich sie bezahle auch, ja. Sie sind ja so lange in ihrem Beruf, sie bringen ja so viel Erfahrung mit und das dürfen sie auch gerne ausleben. Und da habe ich schon auch das Gefühl oder bekomme es auch als Feedback, dass das gerne auch gemacht wird und dass sie sich einfach super mit dem Haus identifizieren können. Und ich glaube, das wäre auch so ein bisschen ein Tipp, den ich anderen Bauherrinnen, Herren da mitgeben würde. Und zwar Handwerker nicht als ja bloße Dienstleister zu sehen, sondern die wirklich mit ins Boot holen. Es gibt da ja immer so diese Frage, Betroffene zu Beteiligten zu machen, also so eine Aussage. Und ich glaube, das stimmt auch. Also man kann zusammen so wahnsinnig viel Schönes, Tolles schaffen, wenn man den Menschen so ein kleines bisschen Freiraum gibt, sich so einzubringen, wie sie es eben mal gelernt haben.
Voll gute Ansicht, richtig gut. Was ich bei dir auch merke, oder der Julian und ich sprechen ja öfters mit Bauherren oder Bauherrinnen und da wird es eher immer so als negativ, oder es ist ein Problem. Baustelle gleich Problem. Jeder, der ein Haus baut, hat ein Problem. So. Und bei dir habe ich das Gefühl, du genießt es richtig.
Ja, also das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte mit, man kann auch daran wachsen. Kleiner Einblick. Also ich hatte letztens das Ding, dass in meiner Duschnische, die Shampoo-Nische, dann doch nicht so war, wie ich die gerne gehabt hätte. Das lag einfach darum, weil ich noch ein Fallrohr, eine Strangentlüftung noch einbauen musste. Und das hat alles ein kleines bisschen die Linienführung verhagelt, sagen wir es jetzt mal so. Und dann natürlich, was hätte ich machen können? Ich hätte sagen können, oh nein, meine Linienführung ist jetzt irgendwie, geht nicht so und wie sieht das aus und optisch und tralala. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt erstmal tief durchatmen, mal schauen, was hast du denn alles? Und dann ist mir klar geworden, das Duschbänkchen, was ich noch einbauen möchte, braucht 20 Zentimeter. Und das ist genau diese 20 Zentimeter, die ich wiederum für mein Fallrohr oben brauche. Also ziehe ich das Ganze, ich habe 20 Zentimeter Duschbänkchen, mache also nochmal 20 Zentimeter Platte oben drüber und dann habe ich ja wieder meine Linie sozusagen. Ja, die vertikale Linie ist ja wieder hergestellt. Und also will damit sagen, ich glaube, dass Probleme ganz oft einfach im Auge des Betrachters liegen. Ja, also man kann für alles gute Lösungen finden, teilweise, wenn man es dann sogar noch schafft, dieser neuen Lösung noch was abzuhaben, ja, also noch vielleicht ein kleines i-Tüpfelchen mitzugeben, dass es sogar noch eine noch bessere Lösung ist, dann ist das doch wunderbar, ja. Und das ist auch so eine Sache, das habe ich auch für mich mitgenommen. Ich finde, es macht keinen Sinn, Entscheidungen zu früh zu treffen. Also wenn es mir möglich ist, dann versuche ich Entscheidungen so weit hinaus zu zögern, wie es nur geht, weil dann habe ich noch mehr Informationen, ja, die ich vielleicht davor nicht hätte und kann dann guten Gewissens entscheiden. Beispiel, Fertighausanbieter, da gibt es ja immer diese berühmt-berüchtigte Bemusterung, wo man dann innerhalb von 2 Tagen dann irgendwo durchlaufen muss und gefühlt schon jede Fliese, oder nicht nur gefühlt, sondern es ist, glaube ich, auch so, jede Fliese entscheiden muss, man muss den Wasserhahn aussuchen und so weiter. Und das Haus steht ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und da wird sich ja von Hausstellung bis Einzug noch so wahnsinnig viel ändern, dass es eigentlich schwierig ist, auch von der Kapazität des Hirns, ist es eigentlich schwierig, die richtigen Entscheidungen innerhalb von den 2 Tagen zu fällen. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, würde ich da empfehlen, so mache ich es und so fahre ich eben gut, einfach den Wasserhahn dann zu kaufen, wenn es halt dann soweit ist. Also, und dann gibt es vielleicht schon Neuerungen. Oder mir gefällt zum Beispiel dieses Messing- oder Bronzefarbene, was vielleicht vor ein paar Monaten noch en vogue war, gefällt mir gar nicht mehr. Und ich möchte lieber was anderes haben, weil sich vielleicht mein ganzes Bad vom Look her insgesamt verändert hat. Also das kann ich so mit auf den Weg geben, wer da die Möglichkeit hat.
Definitiv finde ich auch ein richtig guter Hinweis. Wie bist du allgemein auf dein Hausdesign so gekommen, weil das ist ja auch schon wahnsinnig spannend.
Also ich lebe jetzt gerade in einer Dachgeschosswohnung und ich sag's euch Leute, ich hasse Dachschrägen. Also ich mag sie absolut nicht und ich habe für mich dann einfach schon recht früh gesagt, wenn ich mal die Möglichkeit hätte, ein Haus zu bauen, dann muss es ein Flachdach sein, um einfach diese Dachschrägen nicht zu haben. Natürlich ist das Flachdach, also ein Kubushaus oder wie man es auch immer nennt, ist jetzt nicht die Lösung, die einzige Lösung dafür. Und man kann ja auch mit einem sehr hohen Kniestock beispielsweise arbeiten. Aber so ein bisschen kam das. Und wisst ihr, das Spannende ist ja so ein bisschen, wenn es auch darum geht, wie gestalte ich denn ein Haus oder ein neues Zuhause? Man hat ja immer Gründe, warum man ein Haus baut. Beispielsweise, weil das aktuelle Haus zu klein ist oder halt das Zuhause ist zu klein oder die Infrastruktur passt nicht, wie auch immer. Die Gründe sind ja vielfältig. Mhm. Und wie man quasi in Zukunft leben möchte, das ist ja schon alles da. Also man muss ja nur in Anführungszeichen die Augen aufmachen und sich überlegen, wenn man in der aktuellen Küche steht, gefällt mir die Küche? Ja, okay, warum gefällt es mir? Oder nein, was gefällt mir an der Küche nicht? Also man kann ganz viel von der aktuellen Situation, wie man lebt, auf das Zukünftige übertragen. Mhm. Und das ist was ich sehr exzessiv dann gemacht habe, dass ich mir überlegt habe, okay, wie wohne ich eigentlich? Wie lebe ich? Was sind eigentlich so meine, ja, Bedürfnisse? Bedürfnisse hört sich immer so ein bisschen an wie so ein alternativer, esoterischer Erziehungsstil oder so. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Ich will sagen, wenn man beispielsweise viel Homeoffice macht, ja, und die meiste Zeit in einem Arbeitszimmer verbringt, warum soll man sich nicht ein schönes, großes Arbeitszimmer, ich sag mal, gönnen und stattdessen vielleicht eine kleinere Küche, wenn man überhaupt kein Interesse am Kochen hat. Mhm. Ja, also einfach, dass man so ein bisschen überlegt, wo setzt man seine Prioritäten und was passt einfach zu der Art und Weise, wie man lebt.
Guter Tipp, sehr guter Tipp. Ich glaube, das machen auch die wenigsten, weil man nimmt halt so die Standard-Grundrisse, sage ich mal.
Weil man dann auch überfordert ist und auch Zeitdruck oft hat, das ist ja oft das Problem. Man hat Zeitdruck, man ist überfordert, man muss schnell entscheiden, genau das, was du gesagt hast. Und das Gehirn macht da gar nicht mit. Tanja hat da schon absolut recht.
Und das ist so schade, wenn ich das sagen darf, weil eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, es ist ja ein Privileg, bauen zu können. Das können nicht mehr so viele Leute. Das kostet unwahrscheinlich viel Geld. Es gibt einen Mangel an Bauplätzen und so weiter. Und das finde ich dann immer, mir zerreißt das wirklich das Herz, wenn ich dann sehe, dass die Leute nicht das Beste draus gemacht haben. Natürlich ist das Beste immer individuell und deswegen sage ich auch, der Begriff Traumhaus, das ist ja für jeden was anderes. Ja, der eine mag es klein und schmuckelig, der andere sagt, er braucht total groß und viel Glas, ist ja für jeden was anderes. Mhm. Aber das wäre so schade, wenn die Leute die Gelegenheit nicht nutzen, weil sie sich vielleicht nicht so Gedanken darüber gemacht haben. Aber, das muss ich fairerweise auch sagen, bei mir war das auch wirklich eine Journey. Also ich habe nicht bei meinem allerersten Fertighausanbieter, wo ich war, habe ich noch nicht gewusst, was ich wirklich will. Das hat sich wirklich tatsächlich erst entwickelt.
Glaube ich dir sofort, ja. Aber den Tipp, den du gerade gegeben hast, dass man wirklich gucken soll, was für Bedürfnisse habe ich in meinem Alltag, in meinem Haus, und habe ich vielleicht auch schon festgestellt, ja, das ist mir wichtig oder das ist mir nicht wichtig, und das einfach mit einfließen zu lassen. Als Tipp, bevor man anfängt, finde ich das richtig gut. Vielleicht hast du noch einen Tipp, wo dir jetzt vielleicht während der Bauphase noch gekommen ist und du noch weitergeben kannst.
Also das mit den Entscheidungen eben, was ich schon angesprochen habe, das merke ich eben jetzt in der Bauphase. Einfach so viel wie möglich nach hinten schieben und entscheiden. Dann tatsächlich den Tipp, nicht zu viel auf andere zu hören. Also sich so ein bisschen überlegen, wer hat Expertise? Wer versteht einen auch in der Lebensweise? Das ist wahrscheinlich fast das Wichtigste. Wer versteht, wie man leben möchte? Und eben möglichst wenig bis gar nichts auf die Meinung derjenigen geben, die einen quasi gar nicht wirklich kennen. Also kleines Beispiel nochmal mit dem Thema Kochen. Ja, bei mir wird es beispielsweise so sein, dass man den Backofen in der Küche nicht sieht. Liegt einfach daran, ich backe nicht besonders viel. Ich mache vielleicht mal Aufbackbrötchen irgendwie warm. Mhm. Ansonsten hat der Ofen bei mir keinen großen Nutzen. Ich könnte den natürlich jetzt schon in die Küche stellen, aber dann würde der einfach auch den Stauraum wegnehmen, vielleicht für irgendwas, wo ich öfters ran muss. Zudem ist es so, also der kommt bei mir dann halt einfach in diese Backup-Kitchen, in diese Speise dann rein und dann ist er ja immer noch in Reichweite. Das ist einfach nur 1 oder 1,5 Meter mehr, den ich gehen muss. Hat für mich den charmanten Vorteil, dass ich auf die Optik des Ofens keinen Wert legen muss. Ich kann ein relativ günstiges Modell eigentlich auch nehmen und habe so quasi auch einfach nochmal einen, ich sag mal, einen finanziellen Vorteil mir eigentlich erschaffen. Wenn ich das Ganze jetzt aber mit beispielsweise meiner Freundin diskutiere, dann würde sie sagen, ist für sie ein absolutes No-Go, weil sie backt für ihr Leben gern. Sie lebt für dieses Backen und das ist eben ja sehr bedürfnisorientiert dann halt auch. Natürlich kann ich jetzt mit ihr sehr gut drüber reden, weil wir uns kennen und uns da auch gegenseitig respektieren und unsere Bedürfnisse auch kennen. Aber man trifft halt nicht immer auf so viel Akzeptanz und Toleranz bei den anderen. Und da lohnt es sich auch nicht, dann Energie dann da reinzustecken und versuchen, die Leute zu überzeugen oder dass die einen überzeugen. Das kann man dann sein lassen.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ist es wirklich eine Backup-Kitchen oder ist es nur so eine Speisekammer? Weil ich finde es auch mega interessant und meine Frau und ich finden das auch immer mega cool, wenn man halt vorne so wie eine Showküche hat und dann hinten drum ja so das Praktische.
Es ist genau das, was du sagst. Okay. Also ich werde eine offene Küche haben und sind wir mal ganz ehrlich, offene Küchen sehen dann gut aus, wenn die super also aufgeräumt sind. Aber es ist halt, größtenteils ist es halt nicht aufgeräumt und vor allem ist es halt dann nicht aufgeräumt, wenn man nicht die Möglichkeit hat, beispielsweise die großen Küchengeräte wie ein Thermomix oder Küchenmaschine sonst wo zu platzieren. Und deswegen ist bei mir jetzt die Idee, in der Backup-Kitchen wirklich diese großen, sperrigen, lauten und hässlichen Geräte unterzubringen. Und die haben dann da auch einfach ihren Platz und dann können die da auch stehen bleiben. Und in der, ich will nicht sagen Showküche, weil sie soll ja schon benutzt werden, aber da ist dann wirklich, da steht dann einfach halt auch nicht so viel dann rum. Ja, das ist so ein bisschen die Überlegung, genau.
Hast du während jetzt deiner Bauphase oder vor deiner Bauphase Themen gehabt, wo du ja vielleicht auch fast in einen Fehler reingelaufen wärst und den vermeiden konntest oder sogar einen Fehler in Anführungsstrichen passiert ist, wo du sagst, wenn ich zurückspulen könnte, würde ich es anders machen. War da irgendwie was dabei?
Ich muss gerade mal nachdenken. Also tatsächlich dadurch, dass ich die Entscheidungen sehr spät fälle, ist es mir noch nicht wirklich passiert. Also nichts, tatsächlich nichts Gravierendes, nichts, was man nicht irgendwie noch hätte dann ändern können. Tatsächlich nicht, nee.
Und was sagst du, ist der Hauptpunkt, dass es dir nicht passiert ist? Ist es dieses Zeitlassen? Dieses keinen Stress haben? Ist es das vielleicht sogar?
Ich glaube, es ist, weil ich hinter den Entscheidungen, die ich dann gefällt habe, zu 100% stehe. Und zwar ist es schon eine Reise zu sich selbst. Also sich einzugestehen, dass man beispielsweise nicht gerne kocht und deswegen keine große, üppige Küche braucht, das ist schon auch erstmal ein Statement. Also trifft jetzt nicht auf mich zu, aber einfach mal als Beispiel. Oder zu sagen, ich brauche jetzt beispielsweise, man findet Ankleidezimmer total toll, aber eigentlich ist man jetzt keine Fashion Queen und hat eigentlich auch nicht viele Klamotten und so. Also ich will quasi damit sagen, das kann schon sein, dass man während man sich überlegt, was braucht man, was will man, dass man auch so ein bisschen auf Seiten von sich stößt, wo einem dann nochmal klar wird, ah, okay, ich hätte das gerne, aber das bin ich einfach nicht. Nochmal besagte Freundin, die so gerne backt, sie sagt zum Beispiel, sie kann, sie sieht es mit den großen Fenstern bei mir, aber sie selber, für sie wäre es nichts. Ne? Für sie ist es einfach zu groß, zu wenig privat. Sie bräuchte kleinere Fenster zu haben. Und dann in einer Zeit, wo gerade sehr viele große Fenster verbaut werden, dann zu sagen, nee, ich gehe bewusst auf kleine Fenster, weil ich bin einfach eine Person für kleine Fenster. Das ist dann halt die Aussage. Aber sie würde dann halt auch gut mit dieser Entscheidung leben können. Und sie würde sich halt nie irgendwann fragen, oh, wären es nicht vielleicht doch die größeren Fenster gewesen, weil sie eben das wirklich so für sich angepasst hätte. Und ich denke, das ist auch so der Schlüssel jetzt bei mir, dass ich halt wirklich, ja, eigentlich meine Bedürfnisse zu 100% umsetze.
Du hast schon mega viele Tipps gegeben. Vielleicht, was sind denn so bei deiner Community die gefragtesten Reels oder Inhalte auf deinem Instagram-Kanal?
Also ganz neu ist es schon das Thema mit der Fassade und da, ja, also Fassade kommt da sehr gut an und auch das Thema Fenster. Bei mir ist es so, dass ich sehr viele Festverglasungen habe und die ganz gewöhnliche Flügeltür, wie man sie so kennt, so eine klassische Balkontür quasi, und dass es bei mir beispielsweise keine Hebeschiebetüren gibt. Und das ist ein bisschen was gerade eigentlich dem Trend so ein bisschen widerspricht. Denn wenn man so die Prospekte durchblättert, dann sieht man einfach diese großen Hebeschiebetüren. Und ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich das nicht brauche. Also als Beispiel, ich habe eine Katze. Und diese Katze, die, und ich brauche Mückengitter. So, weil bin einfach ich, ja. Und jetzt gerade in meiner Wohnung, wo ich bin, da sieht dieses Mückengitter so furchtbar aus, weil immer diese 3-Kilo-Katze drin hängt. Wenn ich jetzt anfange, eine 7 Meter Hebeschiebetüre mit einem Mückengitter zu versehen, weil ich das halt einfach für mich brauche, dann könnte ich wahrscheinlich jedes Jahr 2000 Euro in die Hand nehmen, um dieses Mückengitter auszutauschen, weil die Katze drin hängt. Mhm. Und dann ist das Nächste, also ich will diese Hebeschiebetüren nicht schlecht machen, mir geht es nur darum zu erklären, warum ich es jetzt halt nicht habe. Es gibt vielleicht im Jahr 2 oder 3 Tage, wo es innen wie außen genau gleich warm ist. Und das ist vielleicht dann der Tag, wo ich dann diese Hebeschiebetür aufhab. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann aber nicht mal zu Hause bin, ist halt auch noch da. Also sprich, ich habe diese Hebeschiebetüre wahrscheinlich immer zu, weil einfach der Temperaturunterschied von innen zu außen einfach nicht passt. Und weil ich halt einfach auch eine Lüftungsanlage habe und deswegen auch nicht liften muss, also so wie man das von früher kennt. Und da habe ich mir einfach gesagt, also dafür bin ich jetzt nicht bereit, dann einfach wahnsinnig viel Geld für eine Hebeschiebetür auszugeben. Und dann kann ich doch einfach eine Festverglasung nehmen, die das gleiche Maß hat, aber die mich um so viel günstiger dann halt wegkommen lässt.
Ich verfolge dich ja auch so ein bisschen auf Instagram, ganz klar. Und da habe ich auch gesehen, dass du vor einem Monat, glaube ich, oder vor 2 Monaten, die Zeit rennt ja, auch so einen ekelhaften Kommentar thematisiert hast und auch darauf eingegangen bist, wo ich auch nochmal sagen wollte, ich finde es richtig gut, dass du das nicht einfach ignorierst, sondern dass du das auch thematisierst, weil solche Leute darf man nicht ignorieren. Die denken, das sind so Internet-Rambos und denen muss man dann schon auch mal sagen, dass es auch nicht cool ist und das mal so veröffentlichen. Ich glaube, du hast es ja sogar, glaube ich, zensiert gehabt, gell? Was dann auch schon auch richtig ist. Und da muss man, glaube ich, auch immer so aufpassen. Aber würdest du das so in der Zukunft, wenn sowas nochmal vorkommt, nochmal so machen oder?
Ja, also das ist so ein bisschen die Frage. Also persönlich ist es tatsächlich so, wenn ich Kommentare bekomme, die nur mich angehen, dann ist das was, was mich tatsächlich gar nicht so wirklich mitnimmt, weil ich einen sehr guten Draht im Moment zu mir selber habe und mich einfach sehr gut kennenlernen konnte während des Baus, nach der Trennung und so weiter. Ich habe ein Problem damit, wenn meine nächsten Angehörigen angegangen werden, gerade auch was das Thema Kompetenz angeht. Ja, wenn da irgendwie gesagt wird, hey, ihr könnt doch gar nichts, irgendwie so, dann fühle ich, also das ist was, was mich sehr triggert. Und es ist halt auch so, dass ich einfach auch sehe, dass es viele andere in meiner Situation gibt. Ja, das muss ja nicht unbedingt immer eine Frau sein, die alleine ist. Es kann ja auch ein Mann sein, der alleine ist. Und ich möchte einfach da meine Reichweite auch nutzen, aufzeigen, hey, das geht nicht. Also das hat schon auch was mit Anstand und Respekt zu tun. Nur weil jetzt beispielsweise euch das Haus nicht gefällt oder wie ich das mache oder wie auch immer. Das ist kein Grund, im Internet dann so zu tun, als ob das alles na so anonym wäre. Also das finde ich nicht richtig. Und ich bekomme schon auch als Resonanz zurück, hey, danke, dass du das aufgreifst und danke, dass du da einfach auch nochmal Stellung beziehst und du machst uns dann dadurch auch Mut. Das kriege ich so als Feedback auch mit und so sehe ich auch meine Rolle an der Stelle, da auch einfach ein bisschen aufzuzeigen, mit was man da so konfrontiert wird.
Also jetzt auch durch die Folge, auch dich nochmal so mehr kennenzulernen, merkt man auch richtig, wie viel Energie du da reinsetzt. Und ja, Social Media ist halt ein Kanal, da kommt's zurück und bei dir beweist sich's ja auch. Du hast auf einem Reel, habe ich gesehen, über 3 Millionen Views. Also es geht um einen Hausbau und dass halt so viele Leute sich dafür interessieren und du stehst als Person vorne dran, das zeigt ja auch, dass es irgendwie ankommt. Und dafür auch nochmal Gratulation von unserer Seite für den Erfolg, so kann man das absolut nennen. Und auch für das tolle, kurzweilige Gespräch, wie ich tatsächlich finde, einiges lernen können, viele Tipps mitgegeben, Tanja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und danke fürs Zuhören und bis bald.
Ich sag danke, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
Danke dir. Ciao.